Ja, also das fällt halt erstmal auf, ne, dass da einiges an Aufwand in die Klanggestaltung gesteckt worden ist. Das kann man erstmal feststellen, dass da also enormer Aufwand betrieben wurde, um diesen Raum auch als Klangraum zu entwerfen.
Deutschland feiert Olympische Sommerspiele zum ersten Mal 1936. Das Ganze wird groß medial begleitet. Die Welt blickt auf Berlin und das nationalsozialistische Regime unter Adolf Hitler tut alles, um die Welt zu überzeugen von einem bestimmten Bild von Deutschland und den Deutschen, von ihrer Überlegenheit und von der Illusion, dass sich Faschismus in das Ideal einer friedlichen Weltgemeinschaft integrieren lässt. Das alles wird damals inszeniert wie ein großes Theaterstück. Und Musik ist wichtig für dieses Theaterstück. Es gibt ein Klang- und Lautsprecherkonzept. Wie das funktioniert hat und wie bedeutsam das war, dazu forscht Jens Gerrit Papenburg. Er ist Professor für Musikwissenschaft und Sound Studies an der Universität Bonn und zu Gast in dieser Podcast-Folge. Und ich bin diesmal eure Host, Ida Hermes.
Moviecast, ein Wissenschaftspodcast der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Season 1. Kontakte.
Musiken, Medien, Kulturen.
Die Olympischen Sommerspiele 1936. Davon gibt es viele Filmaufnahmen. Ihr hört hier im Hintergrund die Audiospur von einem Bericht aus dem britischen Fernsehen. Aufnahmen von der Eröffnungsfeier. Die Sportlerinnen und Sportler sind zu sehen, das olympische Feuer, ein volles Stadion. Adolf Hitler hält eine Rede. Und die Menschen im Publikum, die jubeln. Und alle zeigen den Hitlergruß. Wenn man zeitgenössischen Berichten glaubt, waren die Heilrufe teilweise mehrsprachig. Auch wenn vielleicht ein bisschen unklar ist, was damit genau gemeint sein soll. Hier soll ein internationales Fest des Friedens inszeniert werden, aber eben auch das größte Deutschtumsfest. So notieren es die Verantwortlichen des Deutschen Olympischen Ausschusses. 30.000 Tauben werden als Friedenssymbol in den Himmel geschickt. Die Musik, die Rufe, der Jubel, das alles gehört zu einer Klangkulisse, mit der sich die Sound Studies auseinandersetzen. Im Gegensatz zur Musikwissenschaft im engeren Sinne geht es nicht nur um das Musikprogramm, das zu hören ist, sondern auch darum, wie die Musik zu hören ist. Durch welche Lautsprecheranlagen und Medienträger, in welchen akustischen Räumen, mit allen Geräuschen, die zur Veranstaltung gehören, auch aus dem Publikum. Damit beschäftigt sich Jens Gerrit Papenburg, der 2023 zur Ringvorlesung an die Musikhochschule Köln eingeladen war und jetzt hier im Podcast.
Ja, die Olympischen Spiele 1936, oder man muss ja sagen, die Olympischen Sommerspiele 1936, die in Berlin stattgefunden haben, dafür ist von den nationalsozialistischen Machthabern ein Riesensportgelände gebaut worden. Das gibt es ja heute immer noch. Das lief bei den Nationalsozialisten unter der Bezeichnung Reichssportfeld, das heißt heutzutage Olympiapark Berlin. Das besteht aus unterschiedlichen Arealen. Drei Areale dieses Sportfelds haben mich besonders interessiert. Zum einen das Olympiastadion, in das 1936 tatsächlich 100.000 Menschen reingepasst haben, also auf den Tribünen. Hinzu kamen dann eben halt die Menschen, die dann auf dem Stadionrasen Platz gefunden haben. Dann ein ja, sogenannter Aufmarschplatz, der sich an das Stadion angeschlossen hat. Da haben über 200.000 Menschen draufgepasst und dann eine Freilichtbühne für 25.000 Menschen. Und alles steht heute noch. Die Freilichtbühne ist heute unter dem Namen Waldbühne Berlin bekannt. Und ja, diese Räume, also das Stadion, der Aufmarschplatz und die Freilichtbühne, das waren eben halt auch Klangräume, also es waren elektrifizierte Klangräume, die durch Beschallung geschaffen worden sind.
Die Firma Telefunken hat verschiedene Lautsprecheranlagen installiert, erzählt mir Jens Gerrit Papenburg. Das sind einerseits große Lautsprechertürme, zum Beispiel auf der Waldbühne, mit einer hohen Beschallungskraft von vorne in den Publikumsraum. So ähnlich wie eine Glocke eine Religionsgemeinschaft zusammenbringt, werden solche Lautsprechertürme seit den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten bei politischen Veranstaltungen eingesetzt, also um aufzurufen und um bei ihrem Publikum ein Gefühl der Gemeinschaft zu erzeugen. Auch bei den Olympischen Spielen.
Die einzelnen Klangräume sind miteinander verschaltbar gewesen, sodass man das, was immer so im Stadion hörbar war, konnte dann eben halt auch auf diesem sogenannten Aufmarschplatz, das Maifeld hieß der, gehört werden. Und das konnte dann auch wiederum mit der Freilichtbühne beispielsweise verschaltet werden.
Klingt banal, aber damals ist dieses Lautsprecherkonzept hochmodern. Das ganze olympische Gelände soll wie in eine Art Klangglocke eingeschlossen werden. Und das ist ein wahnsinnig weiträumiges Gelände. Allein die Dietrich-Eckert-Bühne, das ist die heutige Waldbühne, überwältigt damals mit ihrem Amphitheatercharakter und ihrer Größe von 20.000 Plätzen. Das beschreibt 1936 zum Beispiel der Journalist Max Heinrich vom Vogtländischen Anzeiger.
Wirklich, man weiß nicht, was überwältigender ist. Der Blick hinunter auf die wie unendliche Kaskaden hinabstürzenden Ränge oder der Blick von unten hinauf zu dem gewaltig sich türmenden, in den Himmel sich weitenden Kegel.
Fünfmal so viele Menschen haben in das Olympiastadion gepasst, in dem die Eröffnungsfeier stattgefunden hat. Die monumentalen Räume sollen nach den Vorstellungen der Reichsmusikkammer unter Joseph Goebbels geflutet werden mit einer Musik, die diese Räume auch ausfüllen kann. Und das mitunter durch Lautstärke, aber eben nicht allein.
Ja, es gab Auftragskompositionen, also am bekanntesten ist Olympische Hymne von Richard Strauss, aber es gab immer noch ein paar andere Kompositionen von Komponisten. Also Karl Orff ist da derjenige, der einem da wahrscheinlich am ehesten so ins Auge sticht, aber auch ja, Werner Egk, der ist jetzt nicht mehr allzu prominent gegenwärtig. Es gab eine Eröffnungsveranstaltung und die hat am 1. August 1936 stattgefunden und am Abend, das war dann sozusagen der finale Punkt dieser Eröffnungsveranstaltung, hast du ein ja, sogenanntes Festspiel, das hieß Olympische Jugend. Und bei diesem Festspiel war eben halt auch die Musik von Karl Orff und von Werner Egk zu hören. Es war der Schlusssatz von Beethovens Neunter zu hören. Es gab groß angelegte Choreografien. Und meine These wäre, da, dass der Klang des Festspiels mit diesen Lautsprecheranlagen abgestimmt war.
Die Lautsprecheranlagen im Olympiastadion bestehen damals aus omnidirektionalen Lautsprechern, die im Publikumsraum, auf den Tribünen, in zwei Ringen verteilt sind. Jens-Gerrit Papenburg nennt sie Pilzlautsprecher, weil sie den Klang rundum verteilen, im Grunde wie akustische Sprinkleranlagen. Und dank dieser Anlagen kann man den Publikumsraum nicht nur mit monumentaler Musik fluten, sondern auch mit zarten Glockenklängen und einem Kammerorchesterklang. Der Komponist Karl Orff soll zum Beispiel bei den Proben begeistert sein, wie kleine Glasglocken durch diese Anlage klingen. Er hat diesen Effekt mit einberechnet, als er seine Musik Einzug und Reigen der Kinder komponiert hat. Und gespielt haben damals auch keine ProfimusikerInnen, sondern das Jugendorchester der Günther-Schule München.
So komplexere Lautsprecheranlagen gibt es so seit den späten 1910er Jahren, wobei die bei den Olympischen Spielen 1936 doch so ein paar Eigenarten hat. Also Sie haben im Stadion, haben Sie ja das Problem, wenn Schall auf einer Seite der Tribüne abgestrahlt wird, dass der sich ja auch in Richtung der anderen, der gegenüberliegenden Tribüne ausbreiten könnte. Ne? Und der reflektiert dann und wird dann zurückgeworfen und dann haben Sie schon irgendwie ganz enorme Laufzeitdifferenzen. Also ich weiß nicht, sagen wir mal, die Stadiontribünen, wenn sie jetzt irgendwie 60 Meter voneinander entfernt sind, dann hat man da schon 120 Meter, das ist fast eine Drittelsekunde. Und man hört das natürlich als ein Echo. Und Telefunken hatte da tatsächlich einen Lautsprechertyp entwickelt, das haben die Löschstrahler genannt. der den Schall so ausgelöscht hat, dass er eben halt nicht in Richtung der anderen Stadiontribüne hin abgestrahlt worden ist. Das lief so über so Interferenzen, das ist so ähnlich wie bei so Noise-Canceling-Kopfhörern, also wo dann so eine Art Antischall-Phasenverschoben erzeugt wird, damit bestimmte Schwingungen ausgelöscht werden. Und das ist da auch schon eingesetzt worden.
Die Musik, die da erklingt, ist also relativ klar und unverzerrt. Und das auch, wenn sich im Laufe des Abends die Lautstärke erhöht. Mit der Totenklage von Werner Egk möchte man gefallene Helden über die Lautsprecher würdigen. Ein akustischer Verweis auf die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, auf den sich Hitler häufig und kalkuliert bezieht. Diese Totenklage kommt sozusagen akustisch aus dem Jenseits. Sie wird nicht live von MusikerInnen gespielt, sondern über eine Schallplatte abgespielt. Zum Finale ziehen dann 10.000 Beteiligte in die Arena ein. MusikerInnen, TänzerInnen, 1.000 ChorsängerInnen. Und dann erklingt der Schlusschor von Beethovens 9. Sinfonie unter einer Kathedrale aus Flutlichtern, die man sich beim Militär geborgt hat. Der Frieden und die Einigkeit der Eröffnungsveranstaltung sind sorgsam orchestriert und natürlich rein performativ. Am 1. September 1939 werden die Nationalsozialisten Polen überfallen, den Zweiten Weltkrieg vom Zaun brechen, 10 Millionen Menschen in Konzentrationslagern ermorden. Und die Vorbereitungen auf den Krieg sind 1936 längst in vollem Gange.
Interessant ist natürlich auch zu schauen, ne, kriegt man da jetzt irgendwie die Perspektive der Personen, die als Zuhörende daran teilgenommen haben, kriegt man die halt auch noch in den Blick. Wie wird das erfahren? Was für eine Empfindung löst das aus? Ist das überwältigend? Wirkt das lächerlich? Wirkt das nicht verhältnismäßig? Alles so pompös, Tausende von Menschen, aber der Klang ist eher nur dünn.
Wird neben diesem inszenierten Spektakel hier bewusst gelogen durch Lautsprecher und Musik? Und wenn das die Absicht gewesen sein sollte, wie wirkungsmächtig? Die Erkenntnisse dazu fehlen noch, sagt Jans-Gerrit Papenburg.
Ja, das ist total schwierig leider. Es gibt natürlich ziemlich viele Rezensionen dazu. In Zeitungen ist das recht munter besprochen worden. Und was ich noch versucht habe, ich dachte, dass Tagebücher noch eine interessante Quelle dafür sein könnten. Es gibt ja ein Tagebucharchiv in der Nähe von Freiburg, das Deutsche Tagebucharchiv. Und da sind die Olympischen Spiele 1936 auch ganz munter verschlagwortet. Also wenn man online sucht, und ich war noch mal ein paar Tage da und hatte versucht, da Interessantes zu finden. Und das war leider nicht so ergiebig. Also ich habe da vor allen Dingen solchen Sachen gesucht. Ja, ich sag mal so, je subjektiver, desto besser. Aber wenn das um das Festspiel ging, dann war das also eher so schlagwortartig, eher in Bezug auf das, was da also ganz offensichtlich passiert ist, vermerkt. 20 Uhr Lichter an, 20.05 Uhr Glocke fängt an, wird hörbar, Massen laufen auf, 20.10 Uhr oder sowas. Aber mich hätte natürlich eigentlich genau diese Erfahrungsdimension, sage ich jetzt mal, interessiert und was das also mit den Menschen, mit den Personen da gemacht hat, ob die sich überwältigt gefühlt haben.
Die Musikwissenschaft ist sich darüber einig, dass Musik und vor allem Propagandamusik nicht allein durch eine manipulative Kraft Erfolg hat und wirkt, sondern dass die Hörenden empfänglich sein müssen für das, was da unter Umständen wirken kann. Der Musikwissenschaftler Michael Walter schreibt, dass auch Popkonzerte heute über eine solche, wie er es ausdrückt, Dialektik zwischen Manipulation und Disposition funktionieren. Also einerseits durch eine Musik, die eine Wirkung entfaltet, und andererseits durch ein Publikum, das empfänglich dafür ist. Diesen Punkt spricht auch Jans-Gerrit Papenburg an.
Das sind Räume, die gigantische Massen einschließen können, die zum Teil faschistisch kodiert sind, die zum Teil also totalitär kodiert sind, die dann aber auch beispielsweise von der Rockmusik in den 60er Jahren auch bespielt werden. Die Freilichtbühne, da treten ja in den 60er Jahren die Rolling Stones auf und demolieren die recht legendär. Also insofern sind das Räume, die eine gewisse Ambivalenz besitzen. Aber das wäre jetzt nochmal ein Punkt, der über diese Klanggeschichte hinausgehen würde, danach zu fragen, ne? Inwiefern man hier ausgehend von diesen voluminösen Klangräumen doch nochmal irgendwie auch anders nachdenken kann über solche Massen, die ja für die Moderne auch ganz prägend werden.
20.000 Menschen in der Waldbühne, die wie ein Pulverfass explodierte, als Tausende von jugendlichen Beatfans der Massenpsychose verfielen und aufgepeitscht durch die hämmernden Rhythmen nicht mehr wussten, was sie taten. Bis zum Auftritt der Rolling Stones konnte die Bühne durch Ordnerkräfte freigehalten werden. Dann aber wurden die Ordner überlaufen, die Bühne gestürmt, Polizeikräfte mussten eingreifen. Ein lebensgefährliches Gedränge entstand, kreischende und johlende Jugendliche, die zum Teil stark unter Alkoholeinfluss standen, vollführten einen Höllenlärm. Das blieb übrig. Die Waldbühne und Umgebung glichen einem Schlachtfeld. Die Straßenreinigung musste heute Morgen allein 25 Kubikmeter Papier beseitigen. Druckerzeugnisse, auf denen die Vorzüge der härtesten Band der Welt reißerisch gepriesen worden waren. Die so idyllisch gelegene Veranstaltungsstätte bot ein Bild der Verwüstung. Nach dem Auftritt der Rolling Stones hatten Halbwüchsige systematisch und mit geradezu krankhafter Genugtuung Bänke zertrümmert, Zäune umgerissen, Zaunlatten zerbrochen, Laternen umgestürzt. Vor und nach der Veranstaltung terrorisierten Jugendliche den S-Bahn-Verkehr. Der Zonenverkehrsminister forderte inzwischen Schadenersatz. Die Schadenssumme geht in die Hunderttausende.
Vielleicht ist ja die Musik der Stones schuld und hat die jungen Fans angestiftet. Die Ausschreitungen beim Rolling Stones Konzert 1965 lösen jedenfalls einen Eklat aus. Chaos statt Musik, könnte man sagen. Das hat ebenfalls 1936 Josef Stalin geschrieben, der andere Diktator, über die Oper Lady Macbeth von Zensk von Dmitri Schostakowitsch. Das hat mit Olympia nichts zu tun, aber Chaos ist offenbar 1965 wie 1936 negativ behaftet und erfordert, dass der Staatsapparat einschreitet. Selbst wenn das Chaos sich an einem nationalsozialistischen Gelände abarbeitet. Bei den Olympischen Sommerspielen 1936 hat die Musik ihre Ordnung. Durch die Tonabnehmer können einzelne Instrumente verstärkt werden, akustische Unzulänglichkeiten ausgebügelt. Glockenklänge statt Kakophonie. Glockenklänge haben eine Signalwirkung und auch die kommt bei den Sommerspielen 1936 zum Einsatz. Es gibt einen Glockenturm, den sogenannten Führerturm. Darin schwingt die über 4 Meter hohe und an die 10 Tonnen schwere Olympiaglocke. Sie wird damals auf Briefmarken gedruckt, zum Motiv von Poststempeln und Souvenirs. Und ihr Klang ist angeblich der Glocke des Berliner Doms nachempfunden. Sie soll eine weihevolle Atmosphäre einläuten, eine neue politische Zeit und als Totenglocke klingen für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs. Alles ist symbolisch an diesen Olympischen Spielen.
Die Aufgabe der Musik, wie aller anderen theatralischen Beigaben dieser Veranstaltung, bestand darin, durch Glanz und Monumentalität den Blick auf die gesellschaftliche Realität buchstäblich zu verstellen,
schreibt der Musikwissenschaftler Stefan Jener. Wie wichtig der theatrale Aspekt ist, zeigt die Tatsache, dass neben der Sportolympiade 1936 Kunstwettbewerbe in den Bereichen Baukunst, Literatur, Musik, Malerei und weiteren Bereichen ausgetragen werden. Der Festakt für das deutsche olympische Team findet sogar in der Deutschen Oper Berlin statt. Zur Musik von Richard Wagner werden die SportlerInnen auf ihre nationale Aufgabe eingeschworen.
Der olympische Friedensgedanke wird unmissverständlich dem nationalsozialistischen Erbegriff nachgeordnet.
Ich frage mich an diesem Punkt, welche Methode oder wissenschaftliche Disziplin es am effektivsten schafft, einer Veranstaltung gerecht zu werden, die sich auf so vielen verschiedenen Ebenen abspielt und deuten lässt. Medienwissenschaftlich, historisch, politisch, künstlerisch, klanglich. Hier kommen so viele Dinge zusammen, dass es aus meiner Sicht im Grunde nicht so viel Sinn ergibt, sich auf eine Ebene zu beschränken und die anderen auszublenden. Gerade Symbole werden ja nicht nur auf einer Musikebene erzählt, sondern werden deutlich, wenn man Kontexte herstellt. Jens-Gerrit Papenburg sieht es als das große Potenzial der Sound Studies an, hier Brücken zu schlagen.
Also zum einen ist das erkenntes Interesse, dass ich mich halt für eine Klanggeschichtsschreibung interessiere. Also inwiefern jetzt nicht nur Musik eine Geschichte hat, sondern auch der Klang der Musik. Auch Klang außerhalb der Musik, Klang an der Grenze der Musik. Das wäre jetzt so ein erkenntes Interesse, was jetzt eher so auf die Musikforschung oder die Sound Studies beschränkt ist. Man kann das natürlich alles noch eine Nummer höher aufhängen. Wenn man sich mal anschaut, wie sich die Sound Studies halt so entwickelt haben, das ist ja doch ein Forschungsfeld, das auch unter diesem Begriff so seit, 2002, 2003 mehr und mehr Konturen gewinnt und auch doch einen gewissen Boom eigentlich erfahren hat. Wenn man mal danach fragt, was sind da maßgebliche Publikationen, die dieses Forschungsfeld initiiert haben, entwickelt haben und aus welchem Bereich, aus welchen Disziplinen kommen denn diese Publikationen, da kann man da eigentlich nicht anders als konstatieren, die Musikforschung hat da allenfalls einen ganz zurückhaltenden Stellenwert gehabt für die Entwicklung dieses Forschungsfeldes. Die maßgeblichen Publikationen kommen aus der Geschichtswissenschaft, die kommen aus der Medien- und Kommunikationswissenschaft, die kommen aus der Soziologie. Es gibt ein paar Kollegen aus der Musikforschung, die da sehr wichtige Arbeit geleistet haben, vor allen Dingen aus der Musikethnologie, ein bisschen aus der Musiktheorie. Aber die große Anzahl der wichtigen Impulse kam aus anderen Disziplinen. Das ist ein interdisziplinäres, vielleicht transdisziplinäres Forschungsfeld, durch das die Musikforschung sich herausgefordert fühlen kann und dann auch fragen kann, ne, was kann sie dazu beitragen, dass sich dieses Forschungsfeld halt weiterentwickelt und vielleicht auch, was kann sie mitnehmen aus diesem Forschungsfeld, also bei dieses Nachdenken jetzt über den Klang der Musik.
Für Jens-Gerrit Papenburg ist Klangvolumen das wichtigste Schlagwort, wenn es um die Olympischen Sommerspiele 1936 geht. Man könnte argumentieren, dass die Klangglocke über dem Olympiagelände sich im Nachhinein sogar noch ausgeweitet hat. Durch den Olympia-Propagandafilm von Leni Riefenstahl, der 2 Jahre später in die Kinos kommt und der auch stark über die Filmmusik funktioniert, die Herbert Wind geschrieben hat. Wenn man Sound Studies und Musikwissenschaft zusammenbringt und noch stärker interdisziplinär denkt, kann dieses Bild des voluminösen Klangs sicher helfen, die Wirkung der Olympischen Sommerspiele 1936 als ein theatrales und propagandistisches Event noch besser zu verstehen.
MovieCast, ein Wissenschaftspodcast der Hochschule für Musik und Tanz Köln.